Deep Dive Cleantech. Dein Business-, Investment- und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR Eco mit deiner Moderatorin Doreen Riepentiet. Ab geht's!
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Deep Dive Cleantech Podcasts. Mein Name ist Doreen Riepentiet und damit wir in der Klimakrise nicht absaufen, tauchen wir wie immer mit euch in die Tiefen der Green Economy ein. Herzlich willkommen. Ich freue mich mal wieder eine Gründerin im Deep Dive Cleantech Podcast zu haben und vor allem im Climate Tech Bereich. Und heute bei uns ist die Nina von Klim. Und Nina, die erste Frage, die wir jedem stellen bei uns im Podcast ist, was genau macht ihr?
Hallo, ja, danke erstmal für die Einladung. Ja, was machen wir? Wir machen die Landwirtschaft zum Teil des Klimaschutzes. Wir ermöglichen Landwirten die Umstellung auf die sogenannte regenerative Landwirtschaft. Kann ich gleich noch mehr erklären. Und arbeiten da sowohl mit den Landwirten als auch mit Lebensmittelkonzernen zusammen, die auch diese Umstellung ermöglichen wollen. Genau.
Finde ich total spannend, vor allem, weil es Landwirtschaft ist und in dem Bereich gibt es ja auch noch nicht so viel, aber viele Emissionen. Erklär doch nochmal genau, wie funktioniert das? Also wie macht ihr die Landwirtschaft Teil sozusagen dieser Lebensmittelkette?
Ja, genau. Also du hast es gerade schon angesprochen, die Landwirtschaft ist heute für knapp ein Viertel aller Treibhausgasemissionen verantwortlich. Das muss man erstmal mal so ein bisschen einsinken lassen, weil das ist nämlich riesig und viele wissen das gar nicht so konkret. Und es gibt da verschiedene Hebel, die man nutzen kann, um das umzukehren. Und die regenerative Landwirtschaft ist da ein essentieller Bestandteil, denn es geht darum, dass man die Bodengesundheit wieder aufbaut, dass man Nährstoffe zurück in den Boden bekommt, dadurch gleichzeitig CO2 im Boden speichert. Das heißt, man zieht aktiv CO2 aus der Atmosphäre und speichert es im Boden. Und gleichzeitig führen diese Verbesserungen in der Bodengesundheit dazu, dass man auch weniger Bodenbearbeitung machen muss, weniger mineralischen Dünger oder Pflanzenschutzmittel braucht. Das heißt, man hat einerseits diese aktive Speicherung und andererseits aber auch eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen, dadurch, dass man zum Beispiel weniger düngen muss.
Spannend. Und mit wem arbeitet ihr da schon zusammen? Beziehungsweise anders nochmal gefragt, wie lange gibt es euch schon?
Wir haben Klim im Sommer 2020 gegründet, also knapp 3,5 Jahre jetzt.
Und was habt ihr die 3,5 Jahre gemacht?
Ja, also es war ganz interessant, weil am Anfang, was uns schon immer klar war, war, unsere Mission ist es, die regenerative Landwirtschaft zu skalieren. Und es war klar, wir müssen mit den Landwirtinnen anfangen. Die müssen quasi verändern, was sie auf den Feldern machen. Das heißt, von Anfang an klar war, wir müssen die irgendwie unterstützen. Und es war auch sehr schnell sicher, dass wir sie dort finanziell unterstützen müssen, denn ohne eine finanzielle Unterstützung für die Anfangszeit ist es sehr, sehr schwierig. Und es war uns auch klar, dass wir sie auch bei den Entscheidungen unterstützen müssen. Also wie sie das am besten umsetzen, wo sie am besten anfangen, welche Flächen sie auswählen und so weiter. Das heißt, wir haben ein digitales Produkt gebaut, das diese zwei Kernpunkte abdeckt. Und haben dann angefangen, parallel unsere Verbindung auch zu den Lebensmittelkonzernen aufzubauen. Denn es war ja klar, wenn wir die Landwirte finanziell unterstützen, irgendwo muss das Geld herkommen. Und das größte Interesse ist natürlich bei Unternehmen, die auch landwirtschaftliche Lieferketten haben. Denn die haben natürlich ein Interesse daran, diese Lieferketten klimaresilienter zu machen. Und wollen natürlich auch in eine generell in klimafreundlichere Lieferketten investieren. Das ist aber nicht nur ein Nachhaltigkeitsthema. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass es geht ganz stark um CO2-Speicherung. Es geht aber auch um andere Themen. Also das Thema Biodiversität ist super wichtig, aber auch vor allem das Thema Lieferkettensicherung. Also können unsere Landwirte und Landwirtinnen tatsächlich in den nächsten 5 bis 10 Jahren noch genauso viel Weizen herstellen wie heute und das zu besseren, klimafreundlicheren Konditionen. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren auch eben sehr stark diese Verbindung zu unseren Corporate-Partnern aufgebaut und dort wirklich innerhalb der Lieferketten diese Umstellung zustande gebracht.
Total spannend. Ich gehe da auch gleich nochmal näher drauf ein. Das ist ja auch ein Thema, was uns egal in welchem Sektor betrifft. Ne? Wie können wir langfristig auch eine Sicherheit garantieren, also in der Versorgung? Das ist jetzt einerseits Landwirtschaft, das betrifft auch die Energie. Geopolitisch wird es komplizierter in der Welt. Also total spannend, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber ganz kurz, du sprichst immer von wir. Wer sind wir? Nochmal vielleicht.
Ja, wir haben Klim zu dritt gegründet, meine zwei Mitgründer Robert Adif und ich, und sind mittlerweile ein Team von fast 60 Leuten. Und jede Person hatte natürlich eine essentielle Rolle bei uns. Und ich Ich glaube, das behaupten vielleicht viele Teams von sich, aber bei uns ist es tatsächlich so, dass es ist nicht so, dass wir irgendwie ein riesen Sales-Team oder ein riesen Agrar-Team oder so haben, sondern wir brauchen für das, was wir tun, tatsächlich sehr, sehr viele verschiedene Expertisen. Also wir haben Bodenexperten, Zertifizierungsexperten, Agronomen, Content-Writer. Also wir haben wirklich, das 60 Leute klingt ziemlich groß, aber wir haben tatsächlich wir brauchen sehr, sehr viele verschiedene Expertinnen bei uns im Team und deshalb ist das wirklich alles sehr, sehr stark teamgetrieben.
Spannend. Und wie bist du dazu gekommen? Also einfach mal so, Landwirtschaft ist ja jetzt nichts, was einen Schoß fällt. Kommst du aus der Landwirtschaft oder beziehungsweise familiär aus der Landwirtschaft oder wie bist du generell auf das Thema gestoßen?
Ich komme tatsächlich nicht aus der Landwirtschaft. Ich bin anfangs aufgestoßen, weil ich ehrlich gesagt wahnsinnig viel und gerne koche und vor allem Gemüse. Und ich hatte so angefangen, mir Fragen zum Boden zu stellen, also zu überlegen. Man hört ja manchmal auch so oder liest in der Zeitung irgendwie so, die Tomaten schmecken nach nichts mehr und früher hat alles besser geschmeckt. Und dann habe ich darüber nachgedacht, warum ist das eigentlich so? Und was für eine Rolle spielt eigentlich Boden? Und so bin ich auf so Themen wie Permakultur gekommen, habe mir da wahnsinnig viele YouTube-Videos angeschaut und habe mich einfach schon immer für das Thema Essen interessiert. Und das ist ehrlich gesagt auch etwas, was ich jetzt, seitdem ich mich beruflich viel mehr damit beschäftige, was mich auch immer weiter motiviert, dass jeder irgendwie einen Bezug zu dem Thema hat. Wir essen alle mehrmals am Tag. Ich glaube, die allermeisten von uns essen lieber gut als schlecht. Wir machen uns alle Gedanken auch zu Gesundheit. Und das, finde ich, ist eine große Stärke dieses Themas, dass man wirklich Klimaschutz, Gesundheit und Genuss hier vereinen kann. Genau.
Genau, die Krankheiten nehmen ja auch zu, ne? Also Krebs und sowas ist ja alles zurückzuführen, auch auf Essen. Insofern ist das natürlich der absolut richtige Ansatz. Es geht ja bei den Landwirten eigentlich fast weniger um CO2, also für sie selber. Das ist natürlich für viele andere ein wichtiges Thema, sondern bei denen geht es ja tatsächlich, wie kann ich überleben? Also weniger Wasser, länger anhaltende Dürren, eine Bodenqualität, du hast es erwähnt, wird schlechter. Vielleicht erklärst du da nochmal, wie jetzt eure Software auch diese Punkte angeht.
Ja, gerne. Und das ist absolut richtig, dass Landwirte sind im Endeffekt Unternehmer. Und die müssen einerseits, also die müssen faktisch überleben, die müssen aber natürlich auch als Unternehmer, also das sind im Endeffekt Unternehmen, die geleitet werden, die auch eine gewisse finanzielle Stabilität natürlich brauchen. Und in den meisten Fällen ist es so, dass das Einkommen und vor allem die Profitmarge für landwirtschaftliche Betriebe eher nach unten geht. Deswegen ist das ein essentieller Punkt. Und das Schöne ist auch wirklich, dass das zusammengehört. Also man hat ja oft so diese Diskussion irgendwie Impact versus Profit. Und das ist wirklich wieder eine der großen Stärken der regenerativen Landwirtschaft, ist, dass wir die Betriebe finanziell auf stabilere Beine stellen. Denn ich habe es ja vorhin schon erwähnt, es geht stark darum, die Bodengesundheit wieder aufzubauen. Und wenn Leute sich das nicht so richtig gut vorstellen können, nehme ich ganz gern die Analogie vom menschlichen Körper. Wenn ich ein gesunder Mensch bin, mich gut ernähre, mich viel bewege und so weiter, dann komme ich auch besser damit klar, wenn mal eine Pandemie zum Beispiel kommt oder ich irgendwie krank werde. Ich werde schneller wieder gesund, ich kann schneller wieder aufstehen. Und genauso ist es mit dem Boden auch. Und dieses Thema Klimaresilienz ist hier ein besonders wichtiges. Also wie gehe ich als Landwirt mit Dürre um? Wie gehe ich mit auch mal zu viel Regen um? Wie gehe ich mit bestimmten Schädlingen um? Und genau hier ist es das Gleiche. Wenn ich die Bodengesundheit aufbaue, komme ich damit besser zurecht und verliere zum Beispiel oft einen geringeren Teil der Ernte, wenn es mal sehr trocken ist oder auch mal zu viel regnet. Das ist ein essentieller Teil und das ist auch eine Kernmotivation für die Landwirte. Ich glaube, wir können als Gesellschaft nicht von jedem einzelnen Landwirt erwarten, irgendwie zum Klimaaktivisten zu werden. Die erfüllen schon eine Kernrolle in unserer Gesellschaft, und zwar uns zu ernähren. Und das Schöne ist, dass wir ihnen hier eine Möglichkeit bieten, wie sie sich selber stabiler aufstellen können, auch wirklich für sich besser wirtschaften können und gleichzeitig eben besser für den Boden und besser fürs Klima agieren können.
Seid ihr aktuell wahrscheinlich erstmal in Deutschland aktiv, aber kann man eure Plattform potenziell dann auch ausrollen, europaweit oder global? Weil ich meine, das sind ja Themen, die jetzt wirklich überall präsent sind, ne?
Ja, das sind absolut globale Themen und also es ist auch überall notwendig. Ich würde sagen, am notwendigsten ist es da, wo die Böden am meisten ausgelaugt sind. Und das ist wirklich global ein großes Phänomen. Wir sind seit ein paar Monaten auch in Polen. Das heißt, wir hatten jetzt gerade die erste große Erfahrung, wie es ist, unser Konzept auch woanders zu machen. Und das war ehrlich gesagt eine super schöne Erfahrung. Also das ist auch ein Vorteil, den wir als Unternehmen haben, ist da wir mit Lebensmittelkonzernen arbeiten, haben wir natürlich auch Partner, die auch in anderen Ländern sind. Das ermöglicht einen etwas einfacheren Einstieg, würde ich sagen, in einem neuen Markt, weil wir schon von Anfang an wissen, was sind dort eventuelle Schwierigkeiten, wie sieht die Regulatorik aus, was gibt es auch für kulturelle Faktoren, die die Landwirtschaft dort nochmal beeinflussen. Das spielt alles eine Rolle. Gleichzeitig würde ich sagen, ist es wichtig, dass man sich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnt und irgendwie sagt, okay, wir gehen jetzt innerhalb von 3 Monaten in 20 Länder, denn ich glaube, dafür ist die Landwirtschaft doch nochmal zu kulturell und auch zu eigen, und dann muss man natürlich so ein bisschen auf diese Unterschiede achten, aber prinzipiell ist das System total skalierbar, total global, und das ist auch das, was uns von Anfang an wichtig war, weil eine landwirtschaftliche Beratung gab es davor theoretisch auch schon. Nur wir haben uns die Frage gestellt, wie können wir sicherstellen, dass wirklich jeder landwirtschaftliche Betrieb Zugang zu diesen Mitteln hat und diese Umstellung hinkriegen kann. Und das auch in einem relativ kurzen Zeitraum. Also wir wollen nicht innerhalb von 40 Jahren skalieren, sondern wir wollen jetzt relativ schnell skalieren, damit wir dem Klimawandel auch noch entgegensteuern können, solange das überhaupt noch möglich ist. Und die Landwirte, die heute wirtschaften, wirklich unterstützen können.
Wer sind denn eure globalen Partner dabei?
Was ganz schön ist, ist, dass wir wirklich entlang der gesamten Lebensmittellieferkette arbeiten können. Also wir arbeiten natürlich direkt mit den Landwirten, das habe ich schon erwähnt. Wir arbeiten aber auch mit Molkereien, mit Mühlen direkt, bis hin zu den allergrößten Lebensmittelherstellern wie Nestlé, mit denen wir auch arbeiten, und zum Beispiel auch Supermarktketten. Und das ist das Schöne, auch über die Zeit, wie sich das entwickelt hat, dass anfangs gab es noch eine gewisse Skepsis von, ist das nun wirklich die Priorität und warum? Und mittlerweile haben das wirklich die allermeisten verstanden, wie wichtig das ist für den Klimaschutz, aber eben auch für die eigene Lieferkette. Und da sieht man ein wirklich sehr starkes Engagement, nicht nur von den sehr Großen, sondern auch von allen Partnern dazwischen.
Wie stehst du denn, was mir die ganze Zeit durch den Kopf geht dabei ist, wir haben ja weltweit auch so einen gewissen Trend hin von den großen Lebensmittelkonzernen, die sagen, nee, also wir brauchen genetisch produziertes Essen, weil sonst können wir die Welt nicht ernähren. Wie steht ihr dazu eigentlich?
Ja, also das ist für uns ehrlich gesagt kein Kernthema, weil wie gesagt, bei uns geht es in erster Linie um den Aufbau von Bodengesundheit. Ich kann dir gerne meine persönliche Meinung dazu geben, auch wenn das jetzt für uns im Unternehmen nicht wirklich ein Kernthema ist, mit dem wir arbeiten, denn das letztendlich ist es den Landwirten überlassen, was genau sie anbauen. Ich glaube, die Medienkommunikation zum Thema genmodifizierte Lebensmittel war nicht unbedingt sehr schlau, denn es war sehr schwarz-weiß. Ist es gut oder ist es schlecht? Dabei gibt's ja extrem viele Nuancen darin, und ich glaube, ein großes Problem der letzten Jahrzehnte, was auch in der Landwirtschaft zu riesen Problemen geführt hat, war, dass man sehr stark auf sehr wenige Kulturen gesetzt hat, die sehr ertragsfähig waren. Also dass man ganz viel quasi nicht mehr produziert hat, weil es zu weniger Ertrag geführt hat, und dementsprechend die Genmodifizierung auch immer im Sinne von mehr Ertrag stattgefunden hat. Wenn man aber einen anderen Blickwinkel einnimmt und sagt, okay, wir schauen uns mal an, was kann man eigentlich genetisch machen, um die Pflanze stärker zu unterstützen, dass sie zum Beispiel tatsächlich auch klimaresilienter agieren kann. Also nicht unbedingt mehr Ertrag, aber einfach besser mit Schädlingen zurechtkommen kann, vielleicht besser Wasser speichert, dann kann das auch absolut sinnvoll sein, meiner Meinung nach. Also ich glaube, es ist super, super wichtig, dass wir keine Schwarz-Weiß-Perspektive darauf einnehmen, sondern immer auch schauen, wofür findet diese Genmodifizierung statt, und es ist nicht per se absolut schlecht.
Wie war denn am Anfang, als ihr dann auch auf die großen Konzerne zugegangen seid, wie war denn da die Resonanz? Also habt ihr da das Gefühl gehabt, da muss man jetzt noch richtig Türen eintreten oder das Thema auch nochmal auf die Agenda setzen? Oder war das schon präsent und ihr seid dann im Prinzip reingegangen und habt gesagt, hey, wir haben hier die Lösung genau für das Problem, was ihr im Prinzip schon ewig habt, oder nach der Lösung, nach der ihr schon lange sucht?
Ja, das war wirklich extrem spannend, jetzt das die letzten Jahre zu beobachten. Ganz am Anfang war das Thema etwas präsent, aber nicht besonders präsent. Also wir mussten da schon sehr viel Aufklärungsarbeit auch leisten von, was ist überhaupt die regenerative Landwirtschaft und warum sollte ich mich überhaupt damit beschäftigen? Und dann gab es viele Konzerne, die, glaube ich, klassischerweise bei so Nachhaltigkeitsthemen gesagt haben, das ist wahnsinnig wichtig, wir wollen das unbedingt machen, aber es ist eben nicht ganz weit oben auf unserer Prioritätenliste, denn wir haben noch andere Prioritäten. Und das ist wirklich das, was sich sehr stark gewandelt hat, aus den Gründen, die ich vorhin erklärt habe, dass einfach ein viel besseres Verständnis da ist für Lebensmittelkettensicherheit, dass ich glaube, als wir am Anfang dieser Nachhaltigkeitsreise waren in der Corporate-Welt, hat man verständlicherweise mit den Punkten angefangen, die vielleicht ein bisschen leichter anzugehen waren. Also Packaging zum Beispiel. Man hat ja früher wahnsinnig viel über Packaging und Plastik und so gesprochen. Und ich sage überhaupt nicht, dass das nicht wichtig ist. Aber es ist nun mal so, dass in Lebensmittelkonzernen oft ein Großteil der Emissionen tatsächlich aus der Produktion selber kommen.
Und die Logistik natürlich auch. Ne?
Genau, also dieser ganze erste Teil der Lieferkette letztendlich. Und das haben die dann über einen längeren Zeitraum schon absolut gesehen, wie wichtig es ist, da rein zu investieren. Und deshalb haben sich diese Diskussionen total gewandelt im Laufe der Zeit. Und mittlerweile ist es wirklich eine sehr hohe Priorität und es machen immer mehr Konzerne mit. Und das führt natürlich auch zu einer positiven Welle, dass sie sich gegenseitig beeinflussen.
Obwohl ihr doch auch rein theoretisch auch an dieser ersten, an diesem ersten Teil der Lieferkette, also sprich Verpackung oder auch Logistik, im Prinzip auch einen positiven Impact habt, wenn ihr die Böden verbessert und eine gewisse Sicherheit regional darstellt für die Lieferung von Nahrungsmitteln oder Gemüse oder was auch immer, oder?
Ja, also klar, generell ist es wichtig, einfach ein resilientes Lebensmittelsystem aufzubauen. Das hat man ja auch während der Corona-Pandemie gesehen, als dann plötzlich die Grenzen zu waren, teilweise auch für Lebensmittel, wie kompliziert das werden kann. Oder auch in dem Krieg in der Ukraine, wo ja ein Großteil des Getreides herkam oder herkommt, ist es wichtig, lokale und regionale Lieferketten aufzubauen. Und wir sehen diese Prioritäten auch ganz stark bei unseren Handelspartnern, die sagen, okay, wir haben hier eine Produktionsstätte, wir wollen mit den Landwirten darum herum arbeiten und auch die resilienter machen. Also das ist nicht, dass man so ein bisschen wegkommt von diesen absolut globalen Lieferketten, wo man wirklich alles viermal um die Welt schickt.
Jetzt gib mir doch nochmal ein Beispiel von einem Landwirt, mit dem ihr vielleicht gearbeitet habt, wie sich das für den jetzt ausgewirkt hat. Also wie so der Prozess abläuft, wenn der mit euch arbeitet.
Ja, gern. Also bei den allermeisten ist es so, dass sie jetzt nicht von heute auf morgen alles umstellen. Das würden wir tatsächlich auch nicht empfehlen, denn man muss erstmal immer dazulernen. Das heißt, die meisten Landwirte fangen mit ungefähr einem Viertel ihrer Flächen an, sagen, okay, da lege ich jetzt mal los. Meistens ist es auch so, dass sie mit den etwas einfacheren regenerativen Maßnahmen starten. Also eine komplexe Zwischenfrucht, Untersaaten sind beliebt, vielleicht Heckenpflanzen, vielleicht ein Blühstreifen, also Sachen, die sie wirklich auch auf einzelnen Schlägen oder Feldern machen können und nicht überall etablieren müssen und auch erstmal kein gesamtes System.
Aber den Plan gibt ihr denen? Also ihr erarbeitet einen Plan mit denen oder wie funktioniert das? Was die umstellen, zu welchem Zeitpunkt und gibt sozusagen so ein bisschen eine Roadmap vor oder machen die das alleine?
Also wir geben Empfehlungen. Wir sagen ihnen nicht genau, was sie tun sollten oder müssten, denn letztendlich kennen die Landwirte ihren Standort immer am besten. Und uns ist wichtig, da auch nicht zu prescriptiv zu sein und auch nicht sagen, so ihr müsst es genau so machen oder gar nicht, sondern dass man sagt, im Endeffekt ist es eine Toolbox und der Landwirt kann sich aussuchen, welche der Tools er wie anwenden möchte. Also möchte ich zum Beispiel eben erstmal mit einer erweiterten Fruchtfolge starten oder möchte ich direkt in ein komplettes Agroforstsystem einsteigen. Das ist im Endeffekt eine individuelle Entscheidung, auch je nach Liquidität, Risikofreude, Zeitplan und so weiter. Das heißt, unsere Rolle ist eher, ihnen die Tools dazu zu geben, einmal zu verstehen, was ist ihr Status quo, also ihre Baseline sozusagen, wo starten sie, wie gut stehen sie eigentlich da, um dann zu schauen, okay, was ist ein realistischer Verbesserungsweg und was ist ein guter erster Schritt.
Aber wie finden Sie den Status quo raus? Also geht ihr da vor Ort, packen die Proben irgendwo hin? Also wie ermittelt ihr den Status quo?
In erster Linie durch Klimamodelle. Also die Landwirte geben bei uns ein, was sie die letzten 3 Jahre gemacht haben, was sie angebaut haben, welche Bodenbearbeitung sie genutzt haben, wie sie gedüngt haben und so weiter. Und daraus entstehen im Endeffekt CO2-Emissionen. Das machen wir durch Klimamodelle. Da spielen auch Sachen wie Wetter zum Beispiel eine Rolle. Also es sind sowohl externe Daten, die wir da nutzen, als auch die Daten, die wir von den Betrieben direkt bekommen. Und genau, dann nicht jeder Landwirt braucht die gleiche Menge an Beratung. Also wir haben auch ein super landwirtschaftliches Team, was auch nochmal stärker reingehen kann, wenn das gewünscht ist oder wenn das Sinn ergibt. Aber tendenziell ist auch hier das Prinzip wieder, das so skalierbar wie möglich zu machen, also dass so viel wie möglich durch die Plattform selbst abgebildet wird. Aber natürlich gehen wir auch auf landwirtschaftliche Events und sind wirklich in diesem gesamten landwirtschaftlichen Ökosystem auch total präsent. Und wenn die Betriebe dann ausgewählt haben, was sie umsetzen wollen, dann dokumentieren sie das auf der Plattform. Das heißt, wir haben einmal das Verständnis, was ist früher passiert, dann das genaue Verständnis, was ist der Unterschied zu heute, und daraus berechnen wir im Endeffekt eine CO2-Verbesserung. Und die wird den Landwirten dann vergütet, und das Ganze passiert jährlich. Also sie können immer innerhalb eines gesamten Jahres auch schauen, was möchte ich ändern, es passt ja auch nicht immer alles mit der Kultur zusammen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Jahr auf einem Feld Mais anbaue, dann habe ich vielleicht auch nochmal andere Möglichkeiten, als wenn ich auf dem gleichen Feld den Weizen anbaue. Und dann schaut man eben auch immer, was passt individuell, und dann wird das jährlich ausgerechnet und dann insgesamt einmal jährlich vergütet.
Und die Vergütung, also die erfolgt durch die Zertifikatsverkäufe, richtig?
Genau.
Genau. Und das macht ihr am Markt. Also da geht ihr zu allen möglichen Plattformen, die es da gibt, oder?
Also wir haben diese zwei Revenue Streams, einmal Insetting und Offsetting. Insetting ist das, was ich gerade beschrieben habe mit den Lebensmittelkonzernen. Das passiert im Endeffekt bilateral. Und für das Offsetting, also für diesen klassischen Zertifikatehandel, den wir auf dem Voluntary Carbon Market betreiben, passiert das sowohl über Marktplätze als auch direkt. Also wir haben schon auch direkte Verbindungen mit Kunden, die ein großes Interesse haben an regionalen oder nationalen Zertifikaten und die sich dann auch total dafür interessieren, wo landet das eigentlich, und die dann zum Beispiel vielleicht auch mal irgendwie auf einem Betrieb vorbeischauen wollen, und dann machen wir das gerne auch direkt.
Also da wären ja eigentlich die Lebensmittelkonzerne auch sehr prädestiniert für, oder? Also dass die sozusagen direkt auch die Zertifikate kaufen? Weil die müssen ja auch offsetten.
Ja, das können sie, wobei dort der stärkere Fokus auf den Insetting-Projekten liegt, denn davon profitieren sie ja nochmal direkt. Also da haben sie ja wirklich auch was davon, dass die Betriebe innerhalb der Lieferkette immer resilienter werden. Das heißt, das ist dort die erste Prio. Das bedeutet nicht, dass sie sich nicht auch zusätzlich Zertifikate kaufen könnten, aber da ist tendenziell die Priorität wirklich auf der Insetting-Seite. Im Offsetting-Bereich haben wir alle möglichen Kunden, die im Endeffekt ein Interesse an regionalen Krediten haben, die auch über Klimabenefits hinausgehen. Also das ist auch ein großes Verkaufsargument, dass man gleichzeitig eben in Biodiversität investiert, auch in das Wohl von Landwirten, dass man im Endeffekt diese Maßnahme holistisch unterstützt und es nicht nur allein um CO2-Speicherung geht.
Jetzt hört sich das alles einfach nur super an für mich. Ich finde das Modell total toll. Aber es gibt ja sicherlich auch Herausforderungen dabei. Was waren in der Vergangenheit oder was sind auch noch aktuell so eure größten Challenges bei dem Ganzen?
Ja, also ich muss sagen, es ist schon eine Herausforderung, dass man in einem so neuen Markt agiert. Das macht einerseits total Spaß. Ich habe ja erzählt, wie schön es ist, dass sich die Lebensmittelkonzerne so umorientiert haben in den letzten Jahren. Das ist für uns natürlich eine extreme Bestätigung auch. Aber es bleibt eine Challenge, dass sich dieser Markt einfach gerade auch noch etabliert. Und das Gleiche sieht man auch auf der regulatorischen Seite, dass wir arbeiten mit relativ vielen verschiedenen regulatorischen Frameworks. Und uns ist natürlich extrem wichtig, dass wir die genau befolgen. Nun ist es aber etwas schwierig, wenn die teilweise noch in irgendwelchen Draft-Status sind, und das heißt, oh, es kommt hier noch ein Update und da noch ein Update, und man muss dort extrem agil arbeiten, im Endeffekt sich immer darauf vorbereiten, dass sich nochmal was ändert. Und das ist möglich und ist auch ein Teil unserer Motivation, würde ich sagen, aber macht letztendlich die Arbeit manchmal ein bisschen langsamer natürlich, weil man nicht genau, man kann sich nicht ganz so gut vorbereiten wie in etablierteren Märkten. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung.
Okay. Wie sieht das mit der Finanzierung aus? Also nur ganz kurz, also ihr seid da gut aufgestellt, glaube ich so, aber das war bislang auch nicht euer Problem, oder?
Naja, ich glaube, die allermeisten Startups würden jetzt sagen, dass Finanzierung heute natürlich schwieriger ist als vor ein paar Jahren durch die Situationen, die wir alle kennen. Wir haben auf jeden Fall auch gemerkt, dass bei uns das Fundraising etwas länger gedauert hat, dass die Due Diligence vielleicht ein bisschen krasser war, dass ein bisschen mehr Angst einfach da ist. Es hat für uns gut geklappt. Ich glaube, wir haben ein sehr solides Modell und haben hinzu noch ein Thema, was gerade sehr präsent ist. Das heißt, wir hatten da weniger Probleme als andere. Und ich muss dazu sagen, mein Mitgründer Robert, der bei uns das Fundraising leitet, ist, ich mache immer Scherze, dass er danach Fundraising-Guru werden könnte, weil er macht das, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut. Aber wir haben das schon absolut gemerkt, dass es eher schwieriger als leichter wurde. Und man überlegt sich auch noch mal länger, okay, wenn man dann die Finanzierung hat, wie lange wollen wir eigentlich den Runway haben? Weil man weiß, auch die nächste Runde wird wieder schwieriger. Das heißt, das spielt absolut eine Rolle, sowohl fürs Fundraising selbst, als auch dann für die Entscheidung danach.
Und was sind als Unternehmen jetzt eure nächsten Milestones, also sprich im Ausrollen der Plattform oder was kommt da, was du jetzt auch schon sagen darfst vielleicht, was kommt da auf euch zu in den nächsten Monaten?
Ja, also wie gesagt, ist Skalierung für uns ein Riesenthema und ich meine das, also klar,
geht jetzt international oder Skalierung der Plattform?
Beides, und zwar ist es so, dass jedes Startup spricht natürlich über Skalierung. Also irgendwie muss man ja wachsen und dann ist Skalieren immer so ein großes Thema. Aber bei uns ist es, wie gesagt, nicht nur ein Wachstumsthema aus wirtschaftlicher Sicht, sondern auch wirklich, was den Impact angeht. Wir haben von Anfang an gesagt, was wir machen, ergibt nur Sinn, wenn wir wirklich wahnsinnig viele Betriebe damit erreichen können. Wir wollen einfach einen riesen Impact in dieser landwirtschaftlichen Lieferkette haben. Und um dies zu erzielen, haben wir einmal den geografischen Teil. Also wie können wir wirklich mehr Betriebe in mehr Regionen erreichen und wirklich auch große Flächen, also dass wir wirklich schauen, so die insgesamten Hektarzahlen, die wir dort erreichen können, das ist ein großer Punkt, das Geografische. Dazu gehört aber auch Skalierung im Sinne der Plattform und der Automatisierung. Also wie können wir schaffen, dass wir immer weniger Menschenstunden quasi darauf verbringen und dass wir, um zum Beispiel immer mehr auch größere Betriebe oder auch mittelgroße Betriebe onzuboarden, arbeiten wir ganz stark an Themen wie Datenintegration. Wir weiten ganz stark unser Remote Sensing aus, also alles, was so Machine Learning Modelle angeht, mit denen wir Satellitenbilder bewerten. Das heißt, es geht immer darum, wie können wir mehr Landwirte gut erreichen, wie können wir das Ganze natürlich auch finanzieren, der Finanzierungsteil muss natürlich auch skalieren und dann, wie können wir das plattformmäßig so stabil und robust machen, dass wir das auch als effizientes Unternehmen leisten können.
Da habe ich jetzt doch noch eine Frage dazu, und zwar, wie kommt ihr an die Landwirte ran? Weil ich kann mir vorstellen, das ist jetzt gar nicht so einfach. Wissen wir auch von anderen Kunden, die in dem Bereich sind, die zu erreichen ist jetzt nicht ganz einfach, weil die sind draußen, die sind jetzt nicht klassischerweise wie wir auf LinkedIn, wo du mal kurz eine Nachricht schreibst und sind jetzt auch wahrscheinlich online nicht so unterwegs wie wir. Wie erreicht ihr die und wie dann auch, wenn ihr sie erreicht, wie kriegt ihr sie dazu dann auch, die Plattform zu nutzen?
Und zwar von Anfang an total wichtig, dass wir wirklich eine große Nähe zur Landwirtschaft haben. Ich komme ja leider nicht aus der Landwirtschaft, aber mir ist da diese Distanz auch total bewusst. Das heißt, wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen ein landwirtschaftliches Team mit Leuten, die wirklich aus der Landwirtschaft kommen, die eine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht haben, die allermeisten sind aus Betrieben groß geworden. Und das ist, glaube ich, ein Schlüssel, dass man mit Leuten arbeitet, die das durch und durch verstehen. Und wie wir an die Landwirte kommen, ist relativ klassisch letztendlich. Also wir sind sehr viel auf landwirtschaftlichen Messen und Events unterwegs. Tatsächlich sind Landwirte absolut sehr online aktiv. Fast sogar noch mehr, würde ich sagen, als andere Gruppen, denn die leben ja teilweise geografisch etwas isoliert. Vor allem die sehr progressiven Landwirte haben jetzt nicht unbedingt direkte Nachbarn, die genauso denken wie sie. Das heißt, man findet die auch sehr gut auf Foren, auf Facebook, auf Instagram und so weiter. Das heißt, diese klassischen Online-Kanäle spielen absolut eine Rolle, aber eben auch Offline-Kanäle, super viel Relationship-Building. Also es geht wahnsinnig viel um Vertrauen. Das ist extrem wichtig. Und wie wir sie dazu bringen, tatsächlich diese Umstellung zu starten, ist, im Endeffekt geht es darum, ihnen zu zeigen, dass sich dieser Wandel wirklich lohnt und auch für sie lohnt. Und dass man spricht oft so, ich werde oft gefragt, ob Landwirte nicht so ein bisschen konservativ und risikoavers sind, weil das ist so ein bisschen so ein Klischee, was es in dieser Welt gibt. Und ich glaube, die allermeisten Menschen, egal ob konservativ oder nicht, haben oft Angst vor Veränderungen und stellen sich auf die Frage, was kann ich eigentlich mit der Veränderung erzielen und ist es nicht doch leichter und irgendwie ein bisschen gemütlicher, wenn ich es genauso weitermache wie bisher? Und das ist das, womit wir auch so ein bisschen versuchen zu brechen, dass wir denen zeigen, das Nicht-Tun ist hier gerade das größte Risiko. Wenn wir uns anschauen, wie der Klimawandel sich auf die Landwirtschaft auswirkt, ist Nicht-Handeln das größere Risiko, als heute zu handeln. Und das verstehen die auch absolut. Und wenn man da dann das Vertrauen aufbauen kann, sie da abholt, wo sie es am meisten brauchen, sie finanziell und auch bei der Entscheidung unterstützt, dann ist es für viele letztendlich ein No-Brainer und die freuen sich auch total über die Unterstützung.
Sehr schön. Und ich meine, die Progressiven sind wahrscheinlich eh auch die, die schon was machen. Insofern habt ihr da jetzt natürlich auch nochmal ein paar wahrscheinlich Pioniere, die ihr da auch mitnehmen könnt auf die Reise, in dass ihr sozusagen nochmal einen viel größeren Pool an Landwirten da auch überzeugt.
Genau, wir arbeiten mit sehr progressiven Landwirten zusammen, die quasi so ein bisschen so Leuchthausprojekte sind. Also das geht auch wahnsinnig viel darum, zu inspirieren und um zu zeigen, was geht. Letztendlich ist uns allerdings extrem wichtig, dass wir wirklich alle mitnehmen. Also das im Endeffekt, das ist ja ein Spektrum der, ich sag mal, Klimafreundlichkeit und Nachhaltigkeit. Und uns ist sehr wichtig, dass wir eben kein Produkt bauen, nur für die, die es sowieso schon richtig machen, damit sie es noch besser machen können, sondern dass wir die als Inspiration dafür nehmen, um alle anderen zu beeinflussen, dass aber letztendlich auch diejenigen, die bisher sehr wenig gemacht haben, die wirklich absolut industriell im großen Maße produziert haben, dass auch die sich da langsam vortasten können und dass auch die einfach Tools haben, wie sie einfach mal anfangen können.
Vielen Dank, Nina. Das war unheimlich bereichernd, für mich zumindest, weil ich habe zwar viel von euch gehört, aber wusste nicht ganz so genau, wie das Modell funktioniert. Ich glaube, jetzt sollten das alle wissen. Und am Ende des Tages wünsche ich euch viel Glück, weil am Ende des Tages profitieren wir alle davon, wenn das klappt.
Ja, vielen Dank.
Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.